Ja, danke. Wir kommen zum ersten Fachvortrag. Narzissmus und Verlust, eine Kombination oder eine Konstellation, mit der man auch in der Krisenintervention immer wieder konfrontiert ist. Und ich bin sehr neugierig, wir sind sehr gespannt, was Universitätsprofessor Stefan Döring dazu sagen wird. Leiter der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie am AKH, an der Medizinischen Universität Wien, die vor kurzem 50 Jahre gefeiert hat. Gratuliere. Seine Forschungsschwerpunkte sind Diagnostik, Behandlung von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, speziell übertragungsfokussierte Psychotherapie, TFP und Psychotherapie, Forschung und Lehre. Im Anschluss kurz Diskussion. Wir versuchen, ein bisschen Zeit aufzuholen, uns kurz zu fassen. Aber jetzt hinein ins Thema mit Stefan Döring. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kneist, für die freundliche Einführung. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Capitani, für die Einladung. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum 45-Jährigen und um noch eins draufzulegen auf weitere 180 wunderbare Jahre. Narzissmus und Verlust. Sie alle wissen, warum der Narzissmus Narzissmus heißt. Natürlich wegen des Griechen Narkissos. Aber wahrscheinlich kennen Sie nicht alle, außer Sie sind wirklich gebildete Humanistinnen, Humanisten, die Details seiner Geschichte. Da gibt es nämlich eine ganze Menge, was erstaunlich vorausschauend das Schicksal narzisstischer Menschen beinhaltet. Ovid hat eine der Versionen in seinen Metamorphosen geschrieben, etwa um Christus herum. Und die Geschichte beginnt schon da dramatisch, wo Narkissos noch gar nicht geboren ist, bei seinen Eltern. Den Herr, den Sie hier sehen, Kephissos, ist ein Flussgott und ein ziemlich, ein ziemlicher Rüpel, ein ziemlich unangenehmer Mensch. Er hat sich verguckt in die schönste aller Nymphen, die Liriope. Und wie Ovid es formuliert, dass er die blaue Nymphe Liriope wahrnahm. Einst mit dem gewundenen Strome engte Kephissos sie ein und als sie die Wellen umschlossen, übte er Gewalt. Er hat sie also vergewaltigt. Das heißt, Narzissos oder Narkissos ist das Produkt einer Vergewaltigung. Dann wissen wir, dass Liriope, deren befruchteten Schoß der schönsten der Nymphen, wand sich ein Kind ans Licht. Schon damals würdig der Liebe und Narkissos genannt. Befragt, ob diesem bestimmt sei, einst an Jahren gereift, lang während des Alters zu schauen, sprach, wenn er sich nicht kennt, der Schicksal kündende Seher. Und wir sehen hier den blinden Seher, wenn Sie ihn sehen können, sehen Sie den blinden Seher Teiresias. Und Liriope bringt Narkissos und fragt eben, was zu seinem Schicksal vorauszusagen ist. Und ja, es wird ihm gut gehen, außer er erkennt sich selbst. Denken wir dran, darauf kommen wir später zurück, wenn es um die Frage des Verlustes geht. Der Narkissos war nicht wirklich ein sympathischer Mensch, aber unfassbar attraktiv. Relativ arrogant, von zarter Gestalt und fühllosem Hochmut, schreibt Ovid. Keiner bewegte sein Herz von den Jünglingen, keines der Mädchen. Keiner oder keine war gut genug. Eine ganz dramatische Geschichte trug sich zu mit Echo. Echo war auch eine Nymphe, die hatte auch ein wirklich blödes Schicksal. Die war von Zeus eingespannt gewesen, Hera mit spannenden Geschichten abzulenken, damit er in Ruhe und Frieden fremdgehen konnte. Als Hera darauf gekommen ist, auf dieses Komplott, hat sie die Echo verhext. Die konnte jetzt nichts mehr spontan sagen, nur noch das nachsprechen, was andere sagen. Daher heißt das Echo, Echo. Das ist natürlich ganz blöd, wenn man flirten möchte. Es ist von Ovid auch wirklich kurios beschrieben, empfehle das nachzulesen. Aber weshalb ich Ihnen das zeige, Echo verliebt sich in diesen wunderschönen Narziss, bemüht sich um ihn, wie wir hier sehen. Er ist aber eigentlich nur dabei, sich selbst anzuschauen, wie er sich dort im Wasser spiegelt und selbst verliebt, mit sich beschäftigt. Und sie selber entzückt ihr Wort. Und sie tritt aus dem Walde, um den ersehnten Hals die liebenden Arme zu schlingen. Aber er flieht und entreißet dem Fliehen der Umschlingung die Hände. Eher, so ruft er jetzt, kommt's, den Tod, als dass du mir nahtest in Liebe. Also wirklich eine ziemlich hässliche Zurückweisung, dieser Annäherung. Und wie das Ende von Narkissos aussieht, es erfüllt sich der Seherspruch, Sie ahnen es schon, viele von Ihnen wissen es. Er schaut also immerzu sein Spiegelbild im Wasser an, in dem See, und erkennt sich dann eben doch selbst auf diese Weise. Ovid, wurde verdunkelt das Bild, das Spiegelbild im Wasser. Wie er weggehen sah, die Erscheinung, rief er, wo fliehest du hin? O bleib und verlasse so fühllos mich, den Liebenden nicht. Was nicht zu berühren vergönnt ist, lass mich wenigstens schauen und nähren den traurigen Wahnsinn. Also er hat sich verliebt in sein eigenes Spiegelbild, es wird dunkel oder es entstehen Wellen, sein Bild verschwimmt, er kann sich nicht mehr sehen und sich nicht mehr lieben und bewundern, fühlt sich von sich selbst verlassen. Also sprach er zuletzt im gewohnten Gewässer sich spiegelnd, ach, du Knabe, geliebt umsonst. Gleich viele der Worte halt der Ort, ich wohl, nein, leb wohl. Kraftlos ließ er das Haupt nun sinken auf grünendem Rasen, tot umnachtet den Blick, der bewundert des blickenden Schönheit. Also er stirbt vor lauter Verzweiflung darüber, dass er sich selbst abhanden gekommen ist. Die Geschichte geht dann so weiter, dass hier die Narzissen sprießen um ihn herum. Deswegen ist der Narkissus oder wahrscheinlich ist deswegen die Narzisse die Narzisse. Also das hat sich zugetragen und Sie werden sehen, wenn wir gleich über narzisstische Pathologie im Zusammenhang mit Verlust sprechen, dass ganz viele dieser Motive wieder auftauchen werden. Also der Ovid oder die alten Griechen haben sehr genau gewusst, wovon sie da gesprochen haben. Erstmals taucht der Begriff Narzissmus in der psychologischen, medizinischen Literatur ganz am Ende des 19. Jahrhunderts auf. Havelock Ellis, hier also ein alter Psychologe und Psychiater, hat beschrieben, jetzt kann ich selbst nicht lesen, weil es so klein ist, was tue ich da? Doch, hier, jetzt kann ich es lesen. Der Terminus Narzissmus bezeichnet einen Menschen, der absorbed and often entirely lost in self-admiration ist. Nicht? Also vollkommen von sich selbst eingenommen, verloren an die Selbstbewunderung. Und hier kommt the narcissus-like tendency. Da taucht das erste Mal der Begriff Narzissmus oder Narzissus ähnlich auf. Und dieser Zustand ist also ein ernsthafter, krankhafter Zustand, der schließt jegliche Attraktion durch andere Personen aus. Also der Narzisst ist nur von sich selbst angezogen, von niemandem sonst. Wir haben es in der Sage auch schon gehört. Paul Necke, ein deutscher Psychiater, hat den Begriff ein Jahr später aufgegriffen, bezieht sich auch auf Havelock Ellis und spricht vom Narzissmus als einer schweren Form der Perversion. Fälle von echtem Narzissmus sind gewiss sehr selten und eine ganz eigene Verirrung. Ich möchte sie die schwerste Form des Autoerotismus nennen. Und er weist darauf hin, dass Narzissten, echte Narzissten, nur durch den Anblick von sich selbst sexuell erregt werden können. Also eine sehr dramatische Situation. Das klingt so komisch, dass man sich, wenn man nicht betroffen ist, es kaum vorstellen kann. Ich habe mal einen Herrn gesehen, oder genau genommen habe ich eine Verehrerin von ihm gesehen, die mir berichtet hat, dass das sexuelle Arrangement so aussah, dass er sich nackt auf einem Sofa ausbreitete und masturbierte, während sie 3 Meter entfernt im Sessel sitzen und zuschauen musste und ihn bewundern. Und sie bekommen eine Ahnung, also das war für ihn die erregendste Sexualvariante, und sie bekommen eine Ahnung, was damals eben vor mehr als 100 Jahren beschrieben worden ist. Der Freud hat dieses Konzept des Narzissmus ein wenig zurechtgerückt und hat gesagt, Moment, das ist ja nicht alles pathologisch. Nämlich, Narzissmus in diesem Sinn wäre keine Perversion, sondern die libidinöse Ergänzung zum Egoismus des Selbsterhaltungstriebes, von dem jedem Lebewesen mit Recht ein Stück zugeschrieben wird. Es gibt also auch einen gesunden Narzissmus. Ich würde sagen, es gibt eine gesunde Selbstliebe. Also das, was wir empfinden, wenn wir uns an uns selbst, an unserem Leben freuen, wenn wir stolz auf uns sind, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir uns anstrengen, wenn wir etwas uns gelingt, wenn wir eine Lust und Freude am Erfolg haben, Lob und Anerkennung mögen, wenn wir Verantwortung übernehmen, sozial verantwortlich auch Macht ausüben, ist das ja kein pathologischer Prozess, sondern eine urmenschliche Triebfeder, die uns auch erfreut. Der Narzissmus würde ich sagen, ist nicht eine Kategorie, wo man sagt, den hat man oder hat man nicht, der ist krank oder gesund, sondern ein Spektrum. Und wir können uns vorstellen, dass es eine ganze Dimension gibt von ganz niedrigem Selbstwert, ich bin wertlos, bis hin zu dem, ich bin ganz großartig. Und irgendwo sind wir alle unterwegs mit unserem Selbstwert. Gesund ist dabei nicht, dass ich mich immer großartig finde. Gesund ist, dass mein Selbstwert flexibel und auslenkbar ist. Dass ich mich im Alltagsleben ungefähr bei Null befinde, das heißt gar nicht drüber nachdenken muss, ob ich wert oder unwert bin, sondern ich bin eben einfach und mache meinen Kram jeden Tag. Aber wenn ich ausgelenkt werde, wenn ich eben die silberne Ehrennadel bekomme, dann darf mein Selbstwertgefühl mal hochgehen. Da bin ich stolz und freue mich und denke mir auch, naja, vielleicht bin ich ja doch besser als die anderen. Und das ist auch gut und richtig so und das darf man auch empfinden. Das sollte aber dann nächste Woche Montag durch sein und ich bin dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich bin okay, wie ich bin und weder besser noch schlechter als die anderen. Genauso der Misserfolg. Nicht? Also wenn Sie mir jetzt hinterher sagen, also das war der langweiligste Vortrag aller Zeiten, ein Glück ist das vorbei, dann geht mein Selbstwert runter, dann schäme ich mich. Nicht? Und dann bin ich eine Weile damit beschäftigt, den wieder aufzubauen. Aber auch das sollte Montag durch sein und ich bin wieder bei der Nulllinie unterwegs. Also wie der Blutzucker, wie der Blutdruck ist unser Selbstwert flexibel, auslenkbar und kommt in die Nulllinie, sodass ich nicht drüber nachdenken muss. Dann bin ich hier im Mittelbereich. Nach oben und nach unten schließt sich ein Bereich an, wo Menschen schon ordentlich belastet sind, weil sie doch immer wieder sich messen und vergleichen. Ja, müsste ich nicht noch mehr tun? Müsste ich nicht fleißiger sein? Müsste ich nicht besser sein? Ist der X besser oder der Y besser als ich? Ich müsste mich doch anstrengen. Nein, wie beschämend, das war nicht gut genug. Also die übermäßige Beschäftigung mit dem Wert im Vergleich zum Wert der anderen, da kommen wir in den Bereich akzentuierter Persönlichkeiten. Und ganz an den Polen, oben und unten, haben wir die Persönlichkeitsstörungen, wo wir dann vom pathologischen Narzissmus sprechen würden. Die ängstlich vermeidenden, selbstunsicheren Menschen sagen, Ich-Synton sind also ganz fest davon überzeugt, ich bin wertlos, alle anderen sind besser. Schade, leider Pech gehabt mit der Genetik schon. Es hat gar keinen Sinn, ich bleibe lieber zu Hause. Ich werde doch nicht geliebt und angenommen, sondern nur zurückgewiesen. Und auf der anderen Seite, das sind die Klassiker sozusagen, was wir aus dem Lehrbuch als Narzissten kennen, die sich immer großartig finden und immer der Überzeugung sind, sie sind mehr wert und besser als alle anderen. Das werden wir uns jetzt aus Zeitgründen, wir sollen ja ein bisschen Gas geben, nicht alles im Detail anschauen, aber die Beschreibung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in unseren Klassifikationssystemen beschreibt Menschen, die schon ziemlich garstig sind, die sich also immer besser finden, die das alles spüren lassen, die andere entwerten, die arrogant sind, die andere ausnutzen für das eigene Fortkommen und so weiter. Also es geht hier wirklich um das Extrem derer, die sich immer ganz grandios finden. Vieles, nicht alles von dem, was ich jetzt im Anschluss sagen werde, trifft auf diese Gruppe, Patientinnengruppe oder Betroffenengruppe zu. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehle ich sehr diesen Text von Otto Kernberg, einem Mentor von mir, in Wien geboren, lebt in New York und ist immer noch sehr aktiv, der sehr genau verschiedene Formen des Narzissmus beschrieben hat in dem Text. Wir haben es auch in unserem Narzissmusbuch auf Deutsch enthalten, das liest sich für die meisten etwas leichter. Und weshalb ich es Ihnen zeige, er formuliert so, wenn man will, eine Trias dessen, was typisch ist für Narzissmus, für pathologischen Narzissmus. Also es gibt ein Größenselbst, nicht? Ich bin großartig und das ist kristallisiert, wie er sagt, das ist also fixiert, das kommt nicht und geht nicht, sondern ist einmal da, da mischen sich Gene und frühe Beziehungserfahrungen. Und dieses Selbst ist infiltriert mit Aggression. Und das muss man sich jetzt einmal sehr genau klar machen. Das heißt, im Grunde ist der Narzisst ja gar nicht so tief überzeugt, dass er so toll ist, sondern hat immer Angst, dass die Leute drauf kommen, dass er doch nicht so toll ist, dass er selber drauf kommt. Das ist die schlimmste Gefährdung, die er hat. Und es gibt einen Teil in ihm, der wirklich schwer autodestruktiv ist, der dieses Selbst entwertet, schlecht macht und zerstören will. Zum Teil hat er das selbst erlebt von seinen Eltern. Denken wir an Narkissos, der wird mit seinem Vater auch keine Freude gehabt haben. Zum Teil ist das aber auch die Konsequenz einer übermäßigen Verwöhnung, wenn die Eltern immer alles toll finden. Denkt sich das Kind irgendwann, Also die checken gar nicht, dass das gar nicht so toll ist. Was ist denn, wenn die drauf kommen, dass es nicht so toll ist, dann haben sie mich nicht mehr lieb, weil sie haben mich ja nur lieb, weil sie mich so toll finden. Das heißt, das Kind läuft die ganze Zeit dem Irrtum der Eltern hinterher und muss den Eltern vormachen, dass es wirklich so toll ist, wie die immer behaupten. Und das ist eine tragische sozusagen Lebensaufgabe. Wenn man das lebenslang fortsetzen muss, läuft man eben immer wieder dieser Anerkennung hinterher. Also es gibt einen sehr kritischen selbstzerstörerischen Anteil im pathologischen Narzissmus, die Infiltration des Selbst mit Aggression. Und der dritte Punkt ist, dass dieses entwertete Selbst, diese zerstörerischen Aspekte, dann auf andere Menschen projiziert werden. Also nicht ich bin der Versager, sondern du. Und das ist der klassische Mechanismus von vielen narzisstischen Menschen. Wenn sie andere entwerten, bekämpfen sie das entwertete eigene Selbst im Gegenüber. Also diese drei Punkte sind psychodynamisch von großer Relevanz. Wenn wir etwas vereinfachen, aber gar nicht so viel, können wir sagen, die größten Probleme des narzisstischen Menschen, die größten Bedrohungen, die größte Angst, das ist zum einen die vor der Unterlegenheit. Es könnte sich herausstellen für mich, für die anderen, dass ich eben dem anderen unterlegen bin, dass mir einer überlegen ist, besser ist als ich, erfolgreicher ist, schöner, stärker. Und das zweite, die Abhängigkeit. Denn wenn ich abhängig bin von jemandem, dann bin ich automatisch unterlegen, so der narzisstische Gedanke. Deswegen strebt der narzisstische Mensch sein Leben lang, kämpft er dagegen an, in diese zwei Positionen zu geraten. Im Grunde ist die gesamte narzisstische Pathologie so eine Art Vermeidung, ein Abwehrbollwerk gegen Abhängigkeit, gegen Unterlegenheit. So, nach dieser Einstimmung auf die Psychopathologie schauen wir uns jetzt genauer an, wie ist es denn mit dem Verlust beim narzisstischen Menschen? Ich möchte drei Formen des Verlustes unterscheiden: den Objektverlust, den Grandiositätsverlust und den Reputationsverlust. Der Objektverlust, ich verliere einen Menschen durch Tod oder Trennung. Den Grandiositätsverlust, mein Selbstwert bricht innerlich zusammen. Den Reputationsverlust, mein Selbstwert bricht äußerlich zusammen. Das heißt, die Welt, die Mitmenschen erkennen in mir einen Versager, schlechten Menschen, der eben nicht grandios ist. Schauen wir uns zunächst den Objektverlust an. Wie geht der narzisstische Mensch mit Trennung und Tod um? Jetzt habe ich hier eine kleine Hürde für uns alle eingebaut, das Depressionsmodell von Sigmund Freud. Da steckt nämlich einiges zum Thema Narzissmus drin. Ich versuche Ihnen das mal so zu vereinfachen, dass man es verstehen und nachvollziehen kann. Der narzisstische Mensch hat also eine Beziehung, eine Objektwahl, eine Bindung der Libido, investiert, also verliebt sich, investiert sozusagen Zuneigung in ein Objekt, einen anderen Menschen. Jetzt entsteht eine reale Enttäuschung oder Kränkung durch diesen anderen Menschen. Und dadurch wird die Beziehung erschüttert. Und der narzisstische Mensch, wahrscheinlich nicht nur der, viele andere auch, zieht sich zurück. Hört also auf, sich auf diesen Menschen einzulassen, zieht seine Verliebtheit, zieht seine positiven Gefühle, seine Zuneigung zurück. Die Objektbesetzung, schreibt Freud, erwies sich als wenig resistent, sie wurde aufgehoben. Also ich entliebe mich, ich ziehe sozusagen meine Liebeskräfte wieder zurück. Aber nicht, sagt Freud, wie bei gesunden Menschen, um mich dann neu zu verlieben in jemand anders, meine Libido zu investieren. Sondern ich behalte die jetzt bei mir, weil ich so verletzt bin. Und ich möchte bitte unbedingt vermeiden, trauern zu müssen. Trauern zu können ist eine ziemlich reife Leistung. Das können narzisstische Menschen ganz schlecht, denn trauern heißt anzuerkennen, dass der andere für mich wichtig war. Und das darf auf keinen Fall sein. Also ich behalte die Libido bei mir. Gleichzeitig, sagt Freud, identifiziere ich mich aber mit dem aufgegebenen Objekt. Ich muss es nicht betrauern, sondern es ist jetzt ein Teil von mir. Ich habe es in mir. Das ist aber problematisch. Freud schreibt, der Schatten des Objekts fällt auf das Ich. Denn nun habe ich nicht das Objekt verloren, sondern ein Teil meines Ichs, ein Teil meines Selbst verloren. und sitze quasi in der Zwickmühle, kann nicht trauern, komme nicht raus, bin irgendwie immer noch zusammengekettet mit diesem Objekt. Und vielleicht kennen wir das am ehesten mit Menschen, die über Trennungen nicht hinwegkommen, die über den Tod eines Elternteils nicht hinwegkommen, weil sie eine sehr schwierige, sehr verstrickte Bindung hatten. Freud fährt jetzt weiter fort. Die narzisstische Identifizierung mit dem Objekt wird zum Ersatz der Liebesbesetzung. Also ich liebe jetzt mich selbst statt dem verlorenen Objekt. Ist eh sicher, da werde ich wenigstens nicht verlassen. Und er spricht von einer narzisstischen Objektwahl. Das wollen wir uns ganz kurz mal anschauen. Das ist typisch für narzisstische Menschen, dass sie den lieben oder das lieben, was sie selber sind, was sie selber waren, was sie selbst sein möchten. Eine Person, die ein Teil des eigenen Selbst war. Wir sprechen heute auch vom Selbstobjekt. Also ich habe den anderen mir sozusagen angeeignet. Er ist die Ausstülpung meines Selbst und existiert nicht von mir unabhängig als eigenständige Persönlichkeit. So bin ich immer, habe ich immer die Kontrolle und bin immer überlegen. Und in dieser, auf diesem Weg, wenn ich diese Form der Bindung von vornherein schon habe, weil ich ein narzisstisch orientierter Mensch bin, dann reagiere ich auf die Trennung so empfindlich, indem ich dann ganz die Libido, meine Liebeskraft auf mich selber richte und nur noch mich selbst liebe und keinen anderen, um ja nicht abhängig zu sein, um ja nicht verliebt zu werden. Ich sage nach der Trennung, ich bin arm, mir geht's schlecht, einer muss sich um mich kümmern. Oder ich sage, ach, das macht mir alles gar nichts aus, ist doch egal. Aber ich vermeide, um jeden Preis zu sagen, ich vermisse dich. Ich habe dich geliebt, ich liebe dich immer noch, du fehlst mir und das tut mir weh. Und das kann der narzisstische Mensch nicht machen, deswegen zieht er sozusagen seine Liebeskräfte auf sich selber zurück. Es ist so eine Art Teufelskreis mit der Liebe und dem Verlust, mit der Bindung und dem Verlust beim narzisstischen Menschen. Er wählt sozusagen den anderen nach diesem narzisstischen Typus als ein Teil seiner selbst, ein Spiegelbild seiner selbst. Er bringt das Größenselbst mit und dann kommt es zu einem Verlust. Dann regrediert er in narzisstischer Weise, zieht seine ganze Liebeskraft wieder ab, um sich ja zu schützen gegen Schmerzabhängigkeit. Jetzt ist aber das Selbst mit Aggression infiltriert, wie wir vorhin schon gehört haben. Dann versucht er, solange es geht, den entwerteten Teil des Selbst auf andere zu projizieren und die anderen zu bekämpfen. Du bist wertlos, nicht ich. Irgendwann bricht aber die Abwehr gerade unter der Verlusterfahrung zusammen und es wendet sich die Destruktion gegen das eigene Selbst. Die Aggression ist jetzt in mir und bekämpft mich selbst von innen. Also wie, wenn Sie wollen, ein seelischer Krebs und nicht mehr das im Außen wird bekämpft. Also ein Teufelskreis der narzisstischen Suizidalität, die nämlich am Ende entstehen kann. Wir können narzisstische Suizidalität als das dramatischste und letzte Mittel der Vermeidung von Abhängigkeit und Unterlegenheit verstehen, wenn wir dieses Modell von Freud zugrunde legen. Sie findet nicht selten auch sehr wohl geplant und überlegt statt, nicht impulsiv, wie zum Beispiel bei Borderline-Patienten, sondern in einer akribischen Planung mit triumphaler Geste. Und dann kommt ein tragischer Unfall, eine großartige Inszenierung auf der Türschwelle der ehemaligen Geliebten, bringe ich mich um, damit sie es auch wirklich spürt, was sie mir angetan hat, damit es ihr auch wirklich schlecht geht. Und das ist mein Triumph, diese Demütigung, diese Verstörung, die Erniedrigung, das Leiden, das ich den Hinterbliebenen zufüge. Ein alternativer Umgang mit dem Verlust, ich habe es vorhin schon angedeutet, dieses Schulterzucken, ach, das geht mir alles nicht so nah, war alles nicht so wichtig, ich habe sie sowieso nicht geliebt, na, dann ist sie halt weg, scheinbare oder tatsächliche Unbeteiligtheit. Es wurde nie wirklich eine Abhängigkeit zugelassen. Ich habe schon von Anfang an immer Distanz gehalten, nicht wirklich Libido investiert, also mich nicht so richtig verliebt. Also tangiert der Verlust mich kaum. Auf keinen Fall darf ich selbst oder dürfen andere meinen Schmerz, meine Erschütterung spüren, denn das wäre ein Zeichen von Schwäche. Es wird nicht geweint um diesen Verlust. Eine Stumpfheit, eine manische Abwehr kann die Folge sein. Ich stürze mich sofort ins Getümmel, in die Partys, habe alles schon verarbeitet, mir geht super auf in neue Liebschaften, neue Gefilde. Oder es entsteht eine Depression oder eine andere psychische Symptomatik oder auch körperliche psychosomatische Erkrankung, die als narzisstische Prothese dient. Nein, nein, das hat ja mit der Trennung nichts zu tun. mir geht's schlecht, weil ich krank geworden bin. Das ist ein blödes Schicksal und da kann ich mich ärgern. Aber nein, er hat nichts mit der Beziehung zu tun. Und genau das hat Narkissos doch auch gemacht. Er hat vermieden, dass die Echo für ihn wichtig wird, weil er sich nicht verlieben wollte. Hat er gesagt, bleib mir bloß vom Leibe. Nur über meine Leiche lasse ich mich hier auf eine Beziehung ein. Das ist also eine klassische narzisstische Strategie, um den Selbstwert zu sichern. Zurück zur Trauer. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Die neue OPD3, die operationalisierte psychodynamische Diagnostik, kommt im Januar heraus. Und ich zeige Ihnen hier schon mal, was wir da geschrieben haben. Da geht es nämlich um die Fähigkeit, Bindungen zu lösen als ein Reifegrad der Persönlichkeit. Ein reifer Mensch kann trauern, kann seine Libido abziehen, sozusagen die Besetzung abziehen, kann sich entlieben durch den Trauerprozess, immer wieder dran denken, immer wieder weinen, dann werde ich irgendwann frei und erkenne an, der andere war wahnsinnig wichtig für mich, ich vermisse ihn, ich vermisse die Beziehung. Und dann kann ich nach angemessener Zeit mich wieder verlieben. Das ist eine sehr reife Leistung. Schon Menschen auf einem leicht beeinträchtigten Strukturniveau, neurotisch würden wir sagen, also gar nicht so schwer krank, tun sich damit schwer und haben Angst vor dem Schmerz der Trauer und möchten sie vermeiden. Sie klammern sich an die Beziehung und bleiben ewig drin, um sich nicht trennen zu müssen, um den Schmerz zu vermeiden. Oder sie überspringen die Trauer, also sie springen sofort in die nächste Beziehung, um nicht trauern zu müssen, weil die Verliebtheit die Trauer übertönt. Und dieses Beziehungshopping, das kostet hinterher einen hohen Preis. Also mir fällt da immer eine Studienfreundin ein, die mit 25 so den Mann gewechselt hat, den neuen dann sofort geheiratet hat, 4 Kinder bekommen hat und 30 Jahre später trifft sie die Studentenliebe wieder und ist verliebt wie am ersten Tag und hat jetzt ein Riesenproblem, weil sie ja verheiratet ist und die Kinder hat. Und die hat dann angefangen, Tag und Nacht zu weinen, ein Jahr lang, weil sie die Trauer damals nicht getrauert hat, musste sie jetzt ihren Eimer voll weinen, um von diesen Gefühlen wieder loszukommen. Hat sich mordsmäßig gequält. Das sehen wir auf diesem Niveau, dem mäßig integrierten Strukturniveau der neurotisch beeinträchtigten Persönlichkeit. Wenn wir jetzt noch weiter zur immer schlechter strukturierten Persönlichkeit durchaus auch mit narzisstischem Einschlag kommen, dann sehen wir schon hier in der Mitte, dass die Trennung mit der Zerstörung des inneren Objektes einhergeht. Also ich muss sozusagen das innere Bild vom anderen zerstören und schlecht machen. Oft sind das auch die Leute, die dann die ganzen Fotos zerreißen vom Ex, nicht? Und alles eliminieren und ihn innerlich sagen, ich hasse ihn, er ist der schrecklichste Mensch, weil sie es nicht ertragen zu sagen, ja, das ist ein toller Mensch gewesen, der war wichtig für mich. Ich habe ihn geliebt und ein Stück weit liebe ich ihn immer noch und jetzt ist es vorbei und das ist schade, aber so ist es. Das können Sie schon hier nicht mehr. Also das innere Objekt, mein inneres Bild wird zerstört. Und wenn wir ganz nach unten gehen aufs schlechteste Organisationsniveau, dann kann es auch zur Zerstörung des äußeren Objekts kommen. Dann wird also sozusagen der mich verlassen hat, attackiert von mir. Dann kann es zum Stalking kommen, dann kann es zu Rachefantasien, zu Rachehandlungen kommen, bis hin zu körperlicher Misshandlung und ich denke, viele Fälle dieses bei uns tragischerweise so häufigen Femizids in den letzten Jahren werden von narzisstischen Männern begangen, nicht? Die es einfach nicht ertragen, verlassen worden zu sein, zurückgewiesen zu sein und das Selbstwertgefühl nur dadurch stabilisieren können, dass sie diesen Menschen, der sie verlassen hat, töten, weil dann sind sie wieder großartig überlegen und nicht abhängig und unterlegen. Einen ganz kurzen Ausflug in die Psychotherapie. Sigmund Freud hat die negative therapeutische Reaktion beschrieben, die ganz typisch ist für narzisstische Patientinnen und Patienten, nämlich wenn wir was geschafft haben in der Psychotherapie, sie was verstanden haben, sie einen Erfolg hatten, dann müsste es ihnen ja eigentlich besser gehen. Aber genau die Tatsache, dass sie spüren, es geht ihnen eigentlich besser, heißt ja, wir als Therapeuten haben ihnen geholfen. Und das darf auf keinen Fall sein, denn das erzeugt Neid. Der kann mir was geben, was ich nicht habe. Und das erzeugt Abhängigkeit. Der hat die Kraft zu machen, dass es mir besser geht. Und das ertrage ich nicht. Und lieber opfere ich den Fortschritt in meiner Therapie. Und zeige dem Therapeuten, du bist ein Versager, du kannst mich nicht gesund machen. Das ist ein ganz schwieriges Problem mit allen narzisstischen Patienten, dass sie uns den Erfolg nicht gönnen und deswegen selbst darauf verzichten, gesund zu werden. Und da können wir lang dran arbeiten, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Zweite Verlustvariante, die Gefährdung des Größenselbst von innen. Wenn mein inneres Bild von mir als grandios zusammenbricht. Das Schlimmste für den narzisstischen Menschen ist, mittelmäßig oder normal zu sein. Das ist eine entsetzliche Erniedrigung. Deswegen muss das um jeden Preis vermieden werden. Ich gehe keine Situation ein, wo ich gemessen und verglichen werde. Sportliche Wettkämpfe, Prüfungen, Examina, soziale Situationen auf der Party, wo gemessen wird, wer ist der attraktivste, interessanteste hier. Und dann nutze ich irgendwelche Rationalisierungen oder Rechtfertigungen, entwerte andere. Ich berichte kurz von einem Mathematikstudenten, den ich in einer Supervision regelmäßig sehe, ein Kollege in Polen behandelt ihn, der ein ganz großes Problem hat, obwohl er sehr begabt ist, kann er sein Studium nicht fortsetzen und abschließen. Er geht einfach nicht hin zu den Prüfungen, verschläft oder sagt, ach nein, ich habe mich wieder abgemeldet, ich mache die Prüfung nicht. Der Professor hat sowas Blödes zu mir gesagt, zu dem gehe ich nicht in die Prüfung, der ist mir zu doof. Und hängt im Studium fest und kommt nicht weiter. Er sagt sowas, eine Rationalisierung, das ist noch die reifste Variante. Wenn ich lernen würde, könnte ich es ja leicht schaffen. Wenn ich richtig gelernt hätte, hätte ich auch eine Eins. Das können Sie nur so lange sagen, bis Sie einmal versucht haben, alles zu geben und so gut Sie können zu lernen. Und was dann rauskommt, ist das Maximum, was möglich ist. Und wenn das eine Drei ist, dann ist das für den Narzissten eine Katastrophe. Und um diese Erfahrung zu verhindern, verzichtet er überhaupt anzutreten. Ja, ich habe Pech gehabt, ich bin krank. Eine Krankheit als narzisstische Prothese, dann muss ich ja nicht hingehen, ein Glück, ich bin krank. Wegen der blöden Antidepressiva kann ich mich nicht konzentrieren. Nicht? Dann sind die anderen schuld, der Psychiater, das Medikament, aber nicht ich mit meiner begrenzten Leistungsfähigkeit. Das habe ich schon zitiert, das hat er gesagt, der Professor ist so schlecht, der hat uns nicht gut vorbereitet, da gehe ich erst gar nicht hin, da habe ich ja keine Chance auf eine Eins. Schicksalhaft, ich habe es nicht geschafft aufzustehen, hat mit mir nichts zu tun, ich kann doch nichts dafür, wenn ich verschlafe. Wenn das Scheitern naht oder das Scheitern bezieht sich eben auf alles, wo ich nicht den hundertprozentigen Erfolg erlebe und das Allerbeste erreiche. Also eine junge Frau, Schülerin noch, sagt, wenn ich nicht entweder in Boston oder Harvard angenommen werde zum Studium, ist mein Leben zerstört. Das Durchfallen wäre so demütigend, dass ich das Studium jetzt abbreche. Ich würde das nicht ertragen. Nie wieder gehe ich mit meinen Klassenkameraden mit, die haben mich derartig gekränkt. Oder der Kollege wurde befördert und ich nicht. Für die Firma rühre ich keinen Finger mehr. Wenn ich nicht in einer Woche meine Chopin-Etüde fehlerfrei spielen kann, höre ich mit dem Klavierspielen auf. Also es ist wirklich häufig eine weitreichende Aufgabe des sozialen Selbst. Es werden viele Lebensbereiche geopfert. Nicht? Ich ziehe mich zurück auf die kleine Insel, wo mir aber nichts passieren kann mit meinem Selbstwert. Ich riskiere nichts und mein Leben verarmt total. Also ein Verlust, im Grunde ein Selbstverlust, wie der Freud gesagt hat, es ist jetzt nicht mehr der Objektverlust, sondern der Ich-Verlust, der eintritt, in diesem Fall bei dem narzisstischen Menschen. Sie sind gescheiterte Existenzen, ohne jemals gescheitert zu sein oder es probiert zu haben. Einige kennen den Untergeher vom großen Thomas Bernhard, ein fantastisches Buch. Zwei junge Klavierspieler, höchst begabt in Österreich, treffen in Salzburg beim Meisterkurs mit Horowitz auf Glenn Gould und hören durch die geschlossene Tür 2 Minuten Glenn Gould die Goldberg-Variationen üben. Alles das Anfang der 50er Jahre. Und beiden ist sofort klar, sie werden im Leben nie so spielen können. Für beide ist klar, damit ist eigentlich die Existenz als Pianist, das Klavierstudium sinnlos geworden. Der eine, der Ich-Erzähler, hört sofort auf, verschenkt sein Klavier an die dümmste Lehrerstochter, vollkommen unbegabt, sein Steinway ist weg. Der andere versucht es noch und scheitert immer und immer wieder und wird immer schlechter und wird depressiv und suizidiert sich am Ende. Und dieser Suizid ist der Anlass, das Buch zu schreiben. Also eine klassische Geschichte, nur wenn ich der Allerbeste werden kann und sein kann, dann hat es überhaupt Sinn, weiterzumachen. Und wenn ich nur der Zweite bin, ist der Tod durchaus vorzuziehen. Also es handelt sich um den Zusammenbruch der projektiven Abwehr. Ich kann plötzlich nicht mehr sagen, die anderen sind alles die Idioten. Wenn ich nur wollte, dann wäre ich der Beste. Oder ich bin de facto der Beste. Nein, plötzlich muss ich erkennen, ich bin nicht der Beste, ich bin nur der Zweite, Dritte oder irgendwo in der Mitte. Und dann kann sozusagen die Infiltration des Selbst destruktiv werden. Noch ein ganz kurzes Wort zum Abschluss, zum Verlust des Größten selbst von außen. Es droht die Gefahr, dass die Welt, dass die anderen erkennen, dass ich nicht der Tollste bin. Und das ist eine ganz dramatische Situation. Der Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit trifft den Narzissten natürlich noch viel mehr als jeden anderen. Das Selbst wäre in dem Moment zerstört, wo die ganze Welt über mich lacht. Das muss um jeden Preis vermieden werden. Ein narzisstischer Professor sagte mal zu mir in einem Interview, er hatte nie eine befriedigende Beziehung mit seiner Frau, 50 Jahre lang. Und da frage ich ihn, ja, warum haben Sie sich denn nicht getrennt? Sagt er, nein, wissen Sie, das wäre das Eingestehen eines Scheiterns. Nicht allein schon, was die anderen sagen würden, wenn wir uns scheiden ließen, nicht, dann wären wir doch die Versager. Deswegen musste ich zusammenbleiben, das ging nicht anders. Oder die immer neuen Lügengebäude der Hochstapler. Nicht? Wenn ich jetzt nicht noch eins drauflege, kommt raus, dass ich nicht so toll bin, sondern dass ich betrogen habe. Bis hin zu Straftaten unter Umständen. Nicht? Einfach um das Selbst zu sichern. Achtung, narzisstische Menschen sind dann suizidgefährdet, wenn dieser Reputationsverlust droht. Also wenn wir sehen, bei einem narzisstischen Menschen, da fliegt was auf. Die Firma, der Chef, die Kollegen, die kommen da drauf. Ein ständiges Fremdgehen wird aufgedeckt. Nicht? Es droht die Bloßstellung, die öffentliche. Das kann diesen Reputationsverlust implizieren und dann zu einer akuten Suizidalität führen. Jetzt kennen wir alle mehr oder weniger solche, Geschichte gewordenen Suizide. Mir fallen so ein paar deutsche Politiker ein, die dann plötzlich auf ganz mysteriöse Weise umkommen, in Hotelzimmern gefunden werden oder beim Fallschirmabspringen umkommen, weil der Fallschirm vermeintlich kaputt war, möglicherweise sie aber gar nicht die Leine gezogen haben, oder wo ein tragischer Autounfall zum plötzlichen Tod führt. Und das erlaubt dann eine Mythenbildung. Nicht? Wenn der nicht so tragisch umgekommen wäre, dann wäre er doch noch ganz großartig geworden. Und wegen dieses Rufes, also dieser Mythenbildung in der Nachwelt, sind Sie bereit, Ihr Leben zu opfern, nicht? Um ja nicht ertragen zu müssen, dass Sie diese Reputation verlieren. Das kann bis hin, wenn ich jetzt nicht den Weg gehe, mich umzubringen, kann es dazu führen, dass ich die Realität komplett verleugne. Und das ist ein Phänomen unserer Zeit, wo wir ja immer wieder vor dem Fernseher und der Zeitung sitzen und es nicht fassen, dass das überhaupt sein kann. Nicht? Ich erkenne die Niederlage nicht an. Da waren 10 Millionen Leute bei meiner Inauguration, mehr als alle anderen. Man schaut aufs Bild und jeder sieht, das ist ja nicht mal ein Drittel von denen, die das letzte Mal... Oje, oje, jetzt... Soll ich aufhören, gell? Ja, ja, ich weiß. Die beim letzten Mal da waren, oder auch Bolsonaro, nicht? Der dreht sich ja jetzt um die eigene Achse, aber dreimal. Ich erkenne die Niederlage nicht an, aber ich werde nicht verhindern, dass Lula die Macht übernimmt, nicht? Um das Land zu retten. Ich bin ja eigentlich ein Held. Also es gibt eine letzte Folie, hab's gleich. Es gibt eine Hierarchie der Realitätsverzerrung von relativ harmlos. Das sind wir alle, die gesagt haben, naja, wenn ich gelernt hätte, hätte ich auch eine Eins. Rationalisierung, Scheinbegründung. Die interpersonelle Abwehr, ich schiebe das Entwertete selbst dem anderen zu und sage, du bist der Trottel, nicht ich, ist alles deine Schuld, ist schon ungemütlich in Beziehungen. Aber naja, das kommt vor. Dann bei den Außenseiterideologien, die werden ja schon recht aggressiv vertreten. Also die berühmten Leute mit dem Corona-Wahnsinn, die Maßnahmengegner. Nicht, die ja durchaus auch Schaden damit anrichten, sich selbst und andere schädigen. Die Alternative Facts, nicht, wo ich meine Verleugnung den anderen aufzwinge, die Wahl ist gestohlen, ich bin der eigentliche Sieger, schon sehr gruselig. Und jetzt nähern wir uns psychotischen Regionen, die überwältige Idee, rassistische Ideologien, dass also bestimmte Bevölkerungsanteile einfach entfernt werden müssen von was auch immer, Privilegien bis hin zum Genozid. Und am Ende steht der Wahn, die Wahnbildung, ein Größenwahn, ein Liebeswahn und dergleichen mehr. Also all das sind narzisstische oder können narzisstische Umdeutungen sein, sind es natürlich nicht immer, gibt auch andere Pathologien, aber sind Wege, meinen Selbstwert durch die Zerstörung von innen und von außen zu schützen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Für Fragen und Antworten.
Ja, haben wir noch Zeit?
Ein paar Minuten würde ich sagen. Ja, vielen Dank, Stefan Döring, für den spannenden Vortrag. Wir nehmen uns ein paar Minuten. Wir sind, bitte um Entschuldigung, auch stellvertretend für die lange Schlange zu Beginn bei der Registrierung. Wir sind leider hinter unserem Zeitplan, aber ein paar Minuten für Fragen, Statements, Kommentare. Bitte sehr gerne, wenn jemand etwas... Sie haben alles zu gut erklärt. Es bleiben
vielleicht
keine Fragen.
Ist jetzt auch eine Drohkulisse entstanden. Man kann sich natürlich furchtbar leicht blamieren jetzt, ne? Aber ich glaube, eher würde ich das lesen als Kaffeedurst. Doch, ich sehe eine Hand.
Wie gehen Sie es therapeutisch an mit Narzissten?
Jetzt müssen wir entscheiden, Kaffeepause oder... Also, um es kurz zu sagen, das sind natürlich sehr schwierige und langwierige Behandlungen. Denn wenn wir zu offensiv sind, dann verletzen wir, kränken wir, verängstigen wir einen narzisstischen Menschen und der ist einfach weg und kommt nicht wieder. Wenn wir zu vorsichtig sind, dann benutzen Sie die Therapie, um Ihre Grandiosität zu stabilisieren. Der Döring konnte mir ja auch nicht helfen. Der Döring hat auch nicht gesagt, dass ich was falsch mache. Also das heißt, wir konfrontieren schon behutsam, aber deutlich mit den Widersprüchen, mit den Abgründen, die wir sehen, bieten Deutungen, Verstehensmodelle an, warum es jetzt nötig ist, warum es nicht möglich ist, zu der Prüfung zu gehen. Dass da doch diese Angst ist, sich so zu blamieren. Und das natürlich so taktvoll, dass der Patient es annehmen kann und das braucht seine Zeit, ist aber durchaus möglich und erfolgversprechend, wenn man einige Jahre therapieren kann.
Wenn der Kaffeedurst jetzt überwiegt, ich glaube, das ist sehr verständlich nach dem ausführlichen ersten Block, dann sage ich noch einmal vielen Dank.